Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Morgen treffen sich ja viele junge Menschen in Aachen zur großen internationalen Fridays for Future-Demo. Da geht es ihnen hauptsächlich ums Klima, aber generell geht es ihnen auch darum, dass Politiker viel zu langsam arbeiten, Politik viel zu langsam ist und nicht aus dem Quark kommt. Da haben die jungen Leute zuweilen recht. Und sie bekommen auch recht, zum Beispiel von der Kanzlerin, die gestern unumwunden zugegeben hat, die Klimaziele für 2020 wurden verpennt. Jetzt müsse man sich anstrengen, um die von 2030 wenigstens hinzukriegen. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Wenn man mal schaut, wie lange es braucht, bis eine Schule generalsaniert wird. Ich weiß von einer, da wird es fast 20 Jahre brauchen. Das können Schülerinnen und Schüler nicht verstehen. Und Axel Schröder berichtet Ihnen jetzt von einem dritten Beispiel. Es geht um die Fregatte Baden-Württemberg, das größte Kampfschiff, das Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bauen ließ. Es sollte eine Superfregatte sein, aber leider ist sie unter anderem übergewichtig. Sie ist teuer und viel zu spät ins Wasser gelassen worden. 4 Jahre hat der Bau länger gebraucht als gedacht. Richtig einsatzbereit wird sie erst 2020 sein, mit einer Technologie von gestern. Quasi da beginnt die Geschichte der Fregatte, zu einer Zeit, als es noch Feierlaune gab.
Im Dezember 2013 ist im Dock der Hamburger Blohm- und Voss-Werft viel Prominenz aus dem Verteidigungsministerium versammelt. Das Marinemusikkorps Nordsee spielt auf. Die Ehefrau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, Gerlinde Kretschmann, lässt eine Sektflasche am Bug der neuen Fregatte zerplatzen. Stefan Bemelmanns, damals Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, erklärt, die Baden-Württemberg sei maßgeschneidert für das Einsatzprofil der Marine nach dem Ende des Kalten Kriegs.
Die Fregatte der Klasse 125 ist eine Schiffsklasse der deutschen Marine, die konsequent von den neuen Einsatzszenarien ausgehend entworfen wurde. Im Vordergrund stehen damit zunächst Einsätze geringer und mittlerer Intensität wie Seeraum- und Embargoüberwachung, Evakuierungsoperationen und Bekämpfung der Piraterie.
Aber nach der Schiffstaufe verging noch viel Zeit bis zur Auslieferung des Schiffs an die Marine. Erst diese Woche wurde die damals so hochgelobte Fregatte endlich in Dienst gestellt, mit mehr als 4 Jahren Verspätung. Und es stellt sich heraus, das neue 800 Millionen Euro teure Superkampfschiff kann die hohen Erwartungen vielleicht gar nicht erfüllen. Denn seit der Schiffstaufe hat sich die Bedrohungslage für die Marine grundlegend geändert, zum Beispiel durch die russische Annexion der Krim. Der Wehrbeauftragte des Bundestags, der Sozialdemokrat Hans-Peter Bartels, hat deshalb seine Zweifel am Fähigkeitsprofil der Fregatte 125.
Es ist ein bisschen eine Fregatte, die aus der Zeit von vor 2014 stammt, als eben symmetrische Auseinandersetzungen nicht im Vordergrund standen. Nicht heute sagen wir, die Bundeswehr muss zu beidem in der Lage sein. Sie muss die Auslandseinsätze wie bisher, und da haben wir Stabilisierungsmissionen, Überwachungsmissionen, Ausbildungsmissionen, an denen sich die Marine beteiligt. Und sie muss auch zur kollektiven Verteidigung fähig sein gegen einen symmetrischen Gegner.
Heinz-Dieter Jobb sieht es genauso. 4 Jahrzehnte lang war er Marineoffizier, hat an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg gelehrt. Jobb verweist auf die zumindest in Teilen modernisierte russische Flotte.
Sie brauchen eine Fregatte, einen Fregattentyp, der letztendlich für Luftkampf, für U-Yacht und andere Dinge geeignet ist. Und dafür ist die F-125 nicht geeignet.
Dazu kommt, ursprünglich war geplant, die F-125 rund 2 Jahre im Einsatzgebiet zu lassen. Nur die Besatzungen sollten alle 4 Monate ausgetauscht werden. Lange Fahrten der Schiffe zwischen Einsatzort und Heimathafen sollten so entfallen. Aber dieses sogenannte Mehrbesatzungskonzept wird nicht aufgehen. Der Grund: Das Ausbildungszentrum in Schleswig-Holstein wird erst Ende der 2020er Jahre fertig sein. Der Präsident des Bundesrechnungshofs, Kai Scheller, findet klare Worte.
Man hat nicht mit nötigem Nachdruck geplant, man hat nicht mit nötigem Nachdruck dieses Einsatzausbildungskonzept realisiert mit den entsprechenden Ausbildungsstätten an Land. Darauf haben wir hingewiesen. Jetzt sind wir in die Situation geraten, wo über 10 Jahre die Fregatten nicht so genutzt werden können wie eigentlich geplant, und das bei einer Gesamtlebensdauer von 30 Jahren. Und das ist fragwürdig und das ist schlecht.
Auch der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels wundert sich.
Fragt man sich auch, wenn die Schiffe schon so viel Verzögerung haben, warum ist dann nicht wenigstens die landseitige Ausbildungseinrichtung fertig?
Um das zu beantworten, müsse man sich die Entscheidungsstrukturen in Bundeswehr und Verteidigungsministerium genauer anschauen, so Bartels.
Dann gibt es, was das Management angeht, eine, ja, ich würde mal sagen, Verantwortungsdiffusion, eine so verzweigte Verantwortungskultur, wo an jeder einzelnen Entscheidung so viele Leute mitwirken, dass am Ende keiner mehr wirklich verantwortlich ist oder sich auch wirklich verantwortlich fühlen müsste.
Die über vierjährige Verspätung der ersten Fregatte hat mehrere Gründe. Erst hatten die Hersteller ThyssenKrupp Marine Systems und die Lürsenwerft Probleme mit abblätternder Farbe und der Brandschutzbeschichtung. Außerdem hatte das Schiff Schlagseite. Und dann wollte das Verteidigungsministerium auch noch modernere Technik verbaut sehen. Schließlich wurden auch die Sicherheitsauflagen strenger, sagt Hans-Christoph Azpodin vom Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.
Hier ging es also um Anforderungen an Rettungsinseln oder die Anbringung von Feuerlöschern zum Beispiel. Ja, das hört sich zunächst mal relativ begrenzt an, aber das kann zu gravierenden Konstruktionskonsequenzen führen.
Hans-Christoph Azpodin, der bis 2017 selbst für ThyssenKrupp gearbeitet hat, schlägt deshalb vor, beim nächsten Mal einfach Schiffe in größerer Stückzahl zu bestellen.
Dass man sich möglichst an den Serieneffekten aus dem, was man schon hat, orientiert, damit man eben die Potenziale für irgendwelche Projektabweichungen möglichst gering hält.
Der ehemalige Marineoffizier Heinz-Dieter Jopp hat eine andere Idee.
Warum nicht in der Zukunft Schiffe konzipieren als Plattform, die einfach, relativ einfach gebaut sind und wo sie vielfach letztendlich nur durch den Austausch von Modulen Unterdeck an Oberdeck in der Lage wären, die Schiffe zu modernisieren. Aber in der Vergangenheit gab es immer wieder auch von der Werftenindustrie natürlich immer die bessere eierlegende Wollmilchsau-Lösung, die für alles und nichts dann funktionierte, vor allen Dingen, die sie dann nicht mehr genügend modernisieren konnten.
Vor allem müsse, so Jopp, endlich ernsthaft darüber nachgedacht werden, wie Kriegsschiffe als Kooperationsprojekte auf europäischer Ebene konzipiert werden können. Die Kosten für neue Schiffe würden auf diese Weise auf jeden Fall sinken und damit aber auch die Gewinne der Rüstungsindustrie.